Kein Mohrenkopf, keine Kekse mehr. Und 10 Minuten später bieten sie essend und mampfend den besten Werbespot für Balzen. Oh, ich verstehe die beiden. Die haben mir aus dem Herzen gespielt. Im vergangenen Jahr warf ich einen immer breiteren Schatten. Und komischerweise, alle Hemden wurden zu eng. Der Stoff schrumpfte oder was? Und die Hosen legten sich wie Leggings um den Leib. Und ich sagte meiner Frau, Jutta, 5 Kilo Fleischkäse müssen weg. Und zur Bekräftigung meines Vorsatzes verschenkte ich meinen geliebten Schwarzwälder Speck meinem Sohn. Und dann 6 Wochen Reis, kann ich sagen. 6 Wochen Reis. Wissen Sie, was das ist? Frühstück statt Brötchen und Himbeermarmelade, Reis. Mittagessen statt Gulasch und Spätzle, Reis. Kaffee statt Kuchen und Kaffee, Reis. Abendessen statt Camembert und Lyoner, Reis. Statt und Nachtsnack statt Bier und Nüsse, Reis. Mir wuchs der Reis zu der Nase und zu den Ohren heraus. Statt Tränen weinte ich Reiskörner. Und in der 6. Reiswoche ist es passiert. Meine Frau war nicht zu Hause. Und ich dachte immer an den hungrigen Löwen in der Wilhelma, der dort in seinen Stäben auf und ab marschierte. Und so marschierte ich durch die Wohnung. Ich durchsuchte alle Zimmer, ich filzte alle Schubladen. Und das Ergebnis? 3 Milka, 2 Schachteln Mon Cheri und 1 Tüte Haribo. Und nichts ist übrig geblieben. Wollen habe ich schon, aber vollbringen das Gute. Christen sind nicht einmal ihren eigenen Vorsätzen treu. Deshalb sagte Paulus, ich elender Mensch, wenn Sie, Christen sind nicht besser. Christen sind nicht besser, aber sie haben's besser. Das ist der Punkt. Christen sind nicht besser, aber sie haben's besser. Diese treulosen Tomaten haben einen treuen Herrn. Und sie haben einen guten Herrn. Und sie haben einen lieben Herrn. Und deshalb erlauben Sie mir am letzten Abend, doch nicht von diesen treulosen Tomaten mehr zu reden, so wie ich einer bin, sondern lassen Sie mich reden von diesem treuen Herrn, von diesem guten Herrn, von diesem lieben Herrn. Nur, das ist die Frage. Ist denn dieser Gott treu? Ist denn wirklich dieser Gott gut? Ist denn dieser Gott lieb? Wie lieb ist denn der liebe Gott? Wenn Sie, in der Bibel heißt es einmal, seht, welch eine Liebe. Es heißt hier nicht, denkt an die Liebe. So wie ein Schriftsteller. Mir ist nicht Günter Grass eingefallen, der Blechtrommler, der heute den Literatur-Nobelpreis erhalten hat. Ich habe seine Leistung bisher nicht so hoch gewürdigt. Mir ist Anders eingefallen, Anders. Sansibar und der letzte Grund. Und dort berichtet er von einem Fischer, von einem brutligen Fischer Knudsen, der im Dritten Reich geholfen hat, einem Juden nach Schweden zu entfliehen. Und als er gefragt wurde, warum er denn dieses todgefährliche Unternehmen überhaupt unternommen habe, antwortete er ruhig: Weil ich kein toter Fisch sein will, weil es schon stinklangweilig wird in meinem Leben, weil ich mir die Lust zum Dienen nicht nehmen lasse. Kein schlechtes Wort. Denkt an die Liebe. Die Lust zum Dienen. Aber so steht's hier nicht. Es steht hier auch nicht, träumt von der Liebe. Mir ist meine eigene Vergangenheit eingefallen. Und je älter man wird, je mehr redet man ja von ganz früher. Ich träumte bis 30 von meinem Studium, vom Auslandsaufenthalt, von meinem Job in Stuttgart. Und dann bekam ich eine schöne Pfarrstelle und ein schönes Pfarrhaus und eine schöne Pfarrkirche. Aber ich hatte keine schöne Pfarrfrau. Ich konnte doch keine Anzeige in die Kirchenzeitung setzen. Schöne Pfarrfrau gesucht. Ich konnte doch am Sonntag morgen nicht in den Abkündigungen sagen, wer Pfarrfrau werden will, melde sich morgen im Pfarrbüro zwischen 8 und 9. Ich konnte auch keinen Zettel ans Pfarramt hängen, Putzfrau gesucht. Nein, schließlich fragte ich meine Schwester, sie habe doch so einen großen Freundinnenkreis, ob vielleicht eine darunter sei für mich. Und sie sagte, ach, sie glaube schon, dass eine den Mut hat, mich zu nehmen. Und dann gab sie mir einen Namen, Jutta. Und die habe ich zweimal eingeladen, ins Café und dann zum Spaziergang. Und beim dritten Mal, nach einem Konzert, beim dritten Mal, habe ich sie direkt gefragt, Jutta, willst du meine Frau werden? Die war wie vom Schlag getroffen. Und nach einigen Sekunden sagte sie, Konrad, wenn's unbedingt sein muss. Ja. Es musste ja sein. Nach wenigen Monaten haben wir geheiratet, wir sind glücklich geworden und sind es bis heute. Ich rate den jungen Leuten nicht genau diese Methode. Nur eines weiß ich. Man kann ein Auto Probe fahren, ob es meinen Ansprüchen genügt oder nicht. Man kann in einem Swimmingpool Probe baden, ob es heiß oder kalt ist. Ich kann in einem Restaurant Probe essen, ob dieses Dinner für meinen 100. Geburtstag geschmackvoll ist. Aber ich kann eine Frau nicht Probe heiraten, ob es denn eine treulose Tomate ist. Eine Frau ist Geschenk, ist Gabe. Aus Gottes Hand. Und Matthias Glaucius hatte wohl recht, wenn er nach 25 Ehejahren seiner Frau geschrieben hat, ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht, Gott hat ich mir gegeben. So segnet keine andere Hand. Träumt von der Liebe? Nee, so steht ja auch nicht. Auch nicht singt von der Liebe. Mir ist ein Liedermacher eingefallen. Als nostalgischen Typ ist mir Franz Schubert eingefallen, weil ich bei so Gruppen wie Bab oder Pur oder ich weiß nicht, wie die heißt, dass ich schlicht umfalle. Und ich würde Ihnen dieses Lied gern vorsingen, aber ich kann keine Tränen sehen. Denken Sie deshalb an Peter Schreier, wie er schreit. Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grübe es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte säen in jedes frische Beet mit Kressesamen, der es schnell verreiht. Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Singt von der Liebe. Aber so steht hier nicht. Hier steht, seht, schaut, Mach die Augen auf. Deshalb an diesem Abend, auch wenn Sie jetzt müde sind, machen Sie noch einmal die Augen auf. Ich will Ihnen als treulose Tomate diesen treuen Herrn zeigen. Schauen Sie hin. Aber was sehen wir denn da? Ich möchte es Ihnen so sagen. In der ehemaligen DDR ist eines Tages eine Briefmarke erschienen. Und auf der war drauf der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht, einer der bestgehasstesten Männer. Und kaum war die Briefmarke draußen, da kamen Beschwerden. Diese Briefmarke klebt nicht, diese Briefmarke hält nicht, diese Briefmarke fällt herunter. Eine Sonderkommission wurde eingesetzt und nach einigen Beratungen kamen sie zu dem Ergebnis, ist klar, die hält nicht. Warum? Die Leute spucken vorne drauf. Nun ist bei uns vor 2 Jahren auch eine Briefmarke erschienen. Und zwar von Gerhard Terstegen, der Bandweber von Mülheim. Und der das Lied geschrieben hat. Gott ist die Liebe auch. Ich bete an die Macht der Liebe. Gott ist die Liebe, stand drauf. Und ich frage mich, ob diese Briefmarke hält. Ob diese Briefmarke klebt. Ob diese Briefmarke nicht auch herunterfällt. Die Leute spucken doch auf die Liebe Gottes. Gleich nach dem Krieg, Wolfgang Borchert. Wie hat er geschrien? Du bist doch ein Märchen, lieber Gott. Du kommst mit unseren langen Listen von Tränen nicht mehr mit. Borchert spuckte auf die Liebe Gottes. Und dann kam Bert Brecht. Seinem Stück Die heilige Johanna der Schlachthöfe sagte er, wer unten sagt, dass es einen Gott gibt, den soll man mit dem Kopf auf das Pflaster schlagen, bis er verendet ist. Es helfen nur Menschen, wo Menschen sind, und es hilft kein Gott, wo kein Gott ist. Brecht spuckte auf die Liebe Gottes. Und Paul Celan, der junge Denker und Dichter. Nach seinem Freitod wurde seine Leiche in der Seine in Paris geländet. Und in seinem Tasche fand man einen verwaschenen Zettel und auf dem stand, niemand knetet uns wieder aus Erde und Leben, gelobt seist du niemand. Paul Celan spuckte auf die Liebe Gottes. Und jetzt, ich denke an jene Frau in Pristina, Mann erschossen, sie vergewaltigt, ihr Haus abgebrannt und sie vertrieben bis zum heutigen Tage nicht zurück, ob sie nicht auf die Liebe Gottes spuckt. Ich denke heute Abend auch an jene vielen Japaner unweit von Tokio mit diesem schweren Atomunfall heute Nachmittag, wo noch kein Mensch weiß, wie viel auch Christen dort werden jetzt Angst haben. Und wo werden sie diesen lieben Gott suchen? Ich denke an die Leute in Taipei oder auch in der Türkei. Die spucken doch auf die Liebe Gottes. Und wie viel sind heute Abend hier? Nach all dem, was sie erlebt haben, nach all dem, was sie durchgemacht haben, mit all dem, an dem sie leiden, wie viel sind es, die auf die Liebe spucken? Wenn Sie auch so denken, dann sehen Sie mit mir trotzdem. Sehen Sie mit mir noch einmal auf diesen liebenden Gott. Wissen Sie, es ist erstens eine echte Liebe und keine falsche. Es geht nämlich um die Abwehr eines Missverständnisses. Wir meinen immer, Liebe müsste sich in der Erfüllung von Wünschen erweisen. Wer meine Wünsche erfüllt, liebt mich. Und wer meine Wünsche nicht erfüllt, der ist eine treulose Tomate. Liebe Freunde, Kinder vor Weihnachten sind ein großartiges Beispiel dafür. Die wünschen sich ja das Blaue vom Himmel herab. Computer und Inlineskater und Fahrräder. Also die Wunschlisten von Kindern vor Weihnachten entsprechen ungefähr den Inventarlisten eines mittleren Spielwarengeschäftes. Und weil der Vater lieb ist, deshalb werden diese Wünsche auch erfüllt. Denn Liebe zeigt sich in der Erfüllung von Wünschen, oder nicht? Und eines Tages wünschten sich meine Kinder etwas ganz Besonderes. Alle sieben standen zusammen. Sie hatten, sagten, wir brauchen gar nichts, aber das wollen wir gemeinsam. Und sie dachten, der Vater ist so lieb. Bin ich auch, nicht wahr? So lieb, der wird es erfüllen. Wissen Sie, was sie sich gewünscht haben? Die wünschten sich ein quicklebendiges, ausgewachsenes, heufressendes Pony. Und das mitten in der City, unweit der Stiftskirche. Ein Pony im Pfarramt in Stuttgart, das ist doch zum Wirren. Was sollte ich tun? Ich wusste schon, es wird so kommen, wie es dann auch gekommen ist. Ich hatte Angst vor diesem heiligen Abend. Und wie immer sagen wir, ihr Kinderlein, kommet. Und dann ging die Türe auf. Und unter dem Weihnachtsbaum stand kein ausgewachsenes Pony, sondern nur ein ausgestopftes Steiftier mit Knopf im Ohr. Teuer war's, teuer war's. Aber die Augen der Kinder waren traurig und eine einzige Enttäuschung. Der Vater war nicht lieb. So, genau so schreiben wir unsere Wünsche von Gott, für Gott. Die Arbeitsstelle darf ich nicht verlieren. Das Examen muss gut gehen. Der Freund darf mich nicht verlassen. Der Krebs, der darf doch keine Metastasen streuen. Tausend Wünsche. Und wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden, wenn ich meine Stelle verliere, wenn die Metastasen weiterfressen, wenn ich durchs Examen fliege, wenn es alles so nicht läuft, wie ich wollte, dann werden Fäuste gegen den Himmel geballt. Und dann wird mit Prometheus geschrien, ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Denn dieser Gott ist nicht lieb. Aber wissen Sie, Gott ist doch kein Weihnachtsmann. Und Gott ist doch kein Osterhase. Er ist doch nicht deshalb angetreten, um all unsere Wünsche zu erfüllen. Liebe zeigt sich überhaupt nie in der Erfüllung von Wünschen, sondern immer nur am Grad ihrer Opferfähigkeit. Nur wer opfert, der liebt auch. Nur wer hergibt, der liebt auch. Nur wer schenkt, wirklich, ohne Hinterabsichten, nur schenkt, der liebt auch. Und Gott war hochgradig opferfähig. Er schickte nicht nur ein paar Flowers, ein paar Blumen zu Weihnachten. Er schickte nicht nur eine Karte, ein Fax oder E-Mail, sondern er schickte seinen Sohn, seinen einzigen Sohn. Wissen Sie, was das heißt? Ich vergesse nicht jenen Mann in der Kernerstraße in Stuttgart. Ich muss kurz erzählen, als ich ihn zum ersten Mal besuchte, zum 80. Geburtstag, stand ich vor seiner Haustür, zog noch einmal meine Krawatte auf Punkt 12, nahm den schönen Strauß in meinen Arm und läutete. Aber es kam niemand, ich glaube, noch einmal. Und dann kamen schwere Schritte zur Tür. Sie ging nur einen Spalt weit auf und ich hörte eine Stimme, die rief, Mob brauchet nix. Ich sage, aber vielleicht ein Blumenstrauß. Das erst recht nicht. Und dann fiel die Tür ins Schloss. Und dann rief ich durch die Tür hindurch, Entschuldigung, ich bin der Pfarrer und will Ihnen zum 80. Geburtstag gratulieren. Und der lief weg und sagte vor sich hin, was sich die Landstreicher alles einfallen lassen. Ich habe es trotzdem geschafft. Und immer wieder war ich bei ihm. Sein Gedächtnis war nicht mehr das Beste. Und jedes Mal am Schluss des Besuches zeigte er auf ein Bild, das hinter ihm hing. Und es war ein junger Mann, vielleicht 18, in Soldatenuniform. Und er sagte immer Stereotyp, Herr Pfarrer, kennen Sie den? Ich sagte nichts. Und dann sagte er, wissen Sie, das ist mein Sohn. Der ist in Stalingrad geblieben. Und dann fügte er hinzu, es war mein einziger. Man kann einem Vater, einer Mutter keinen größeren Schmerz zufügen, als den einzigen Sohn zu nehmen. Gott hatte nur einen einzigen Sohn. Er hatte keinen zweiten und keinen dritten. Und den gab er. Und den gab er auf diese Erde. Kein Krieg hat ihn gezwungen. Er gab ihn freiwillig. Und dann lag er in der Krippe. Sehe dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehe die Liebe, die endlich als Liebe sich zeigt. Sehe dies Kind. Aber er gab es nicht nur in die Krippe. Er gab ans Kreuz. Krippe und Kreuz sind aus dem selben Holz geschnitzt. Er hatte ein ganzes Jahr zum Kind in der Krippe und zum Mann am Kreuz. Und dort hängt er. Dort hängt er. Schauen Sie, gucken Sie, machen Sie die Augen auf. Zwischen Himmel und Erde. Dort hängt er. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn Sie fragen, wo ist denn die Liebe in dieser Welt? Schauen Sie auf dieses Kreuz. Wenn Sie fragen, wo ist denn die Liebe in unserer Stadt? Schauen Sie auf dieses Kreuz. Und wenn Sie fragen, wo ist denn die Liebe in meinem Leben, schauen Sie auf dieses Kreuz. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Liebe Freunde, nur wer opfert, der liebt auch. Nur wer hergibt, der liebt auch. Das hat selbst der Noah begriffen. Ein Papua in Neuguinea. Vor einiger Zeit bin ich ihm begegnet. Die Liebenzeller Mission schickte mich zu den Missionaren, zu einem Dienst bei ihnen und anschließend begleiteten sie mich nach Limes in Westneubritannien und oben in den Bergen. Dort leben sie in der Steinzeitalter. Und als wir kamen, strömten sie zusammen. Unglaublich. Unvergesslich dieser Mann, Noah, sagte mir Schwester Helen Held von der DMG. Das ist Noah. Und er strahlte. Er fiel nicht besonders auf durch seine Kleidung. Er hatte fast nichts an. Er fiel auch nicht auf durch seine Größe. Die sind alle nur 1,60 Meter. Er fiel auf durch sein Strahlen. Und dabei war er krank. Er war krank an der Lunge. Als er geboren wurde, wurde er in einen Rauch hineingehängt wegen Geisterglauben. Und das hat seine halbe Lunge zerstört. Und mit 11 Jahren musste er eine Flüssigkeit trinken und da wurde ihm das Gebiss zerstört. Und vor einigen Jahren führte er den Brauch dieses Erau-Stammes durch, nämlich dort wird immer die Frau mitbeerdigt werden, wenn der Mann stirbt. So lösen sie dieses Problem. Und es ist die Aufgabe des ältesten Sohnes, am Sterbetage des Vaters die Mutter umzubringen. Und Noah musste das tun. Er legte die Liane um den Hals. Und dann sagte er, drüben liegt sie. Und er sagte mir, ich bin Muttermörder. Ich bin Muttermörder. Aber Gottes Liebe hat mir es vergeben. Wissen Sie noch in Europa von Gottes Liebe? Wissen Sie es noch? Und dann nahm ich in seine Hütte. Wissen Sie, eine Hütte, wir würden kaum einen Hund dort unterbringen. Ärmste Hütten. Seine Frau war dort, der kranke Sohn, in der Mitte diese Feuerstelle. Und in dieser Feuerstelle lagen 3 Kartoffeln. Gebratene Süßkartoffeln, die Tagesration dieser Familie. Und er griff hinein, nahm eine heiße Kartoffel. Ich wollte sie nicht nehmen. Aber die Missionarin sagte, da geht, nehmen Sie es. Und dann drückte er mir diese heiße Kartoffel in der Hand. Und dann hatte ich sie in der Hand. Und brennend in der Hand spürte ich seine heiße Liebe. Das Dritte der Tagesration. Nur wer schenkt, nur wer opfert, nur wer hergibt, der liebt auch. Das ist die echte Liebe. Wer nur Liebe verlangt, wer nur Liebe vom anderen will, der ist die treulose Tomate, die treuloseste Tomate überhaupt. Die weite Liebe. Als andere ist wirklich, gilt sie denn mir und gilt sie denn ihnen? Es könnte ja sein, dass ich gar nicht gemein bin. Vielleicht waren damals irgendwelche erste Christengemeinden in Kleinasien, später vielleicht die byzantinischen Christen oder die westlichen Christen. Es könnte doch sein, dass mein Name überhaupt nicht auf dieser Verteilerliste steht. Wer sagt denn, dass das alles auch mir gilt? Mir Treulosen. Wissen Sie, im Johannesevangelium steht, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle. Und Heinrich Schütz hat in seiner Motette es herrlich unterstrichen, auf das alle, die Ja zu ihm sagen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine Postwurfsendung an alle Haushaltungen. Alle sind gemeint, die Einsamen und Betriebsamen, die Geliebten und die Ungeliebten. Augustin hat gesagt, Gott liebt jeden Einzelnen unter uns so, als ob es außer ihm keinen gäbe, dem er seine Liebe schenken könnte. Sie auf dem letzten Stuhl und Sie in der dritten Reihe, die Sie meinen, Sie hätten niemanden, der Sie versteht. Sie hätten niemanden, der Sie liebt. Gott liebt Sie so, als ob es außer Ihnen niemanden gäbe, dem er seine Liebe schenken könnte. Waren Sie auch so? Im ersten Winter nach dem Krieg, bei uns in der französischen Besatzungszone in Oberndorf-Neckar, war es unendlich. Waren wir unendlich hungrig. Die Mutter wusste nicht, wie sie uns 6 Kinder ernähren sollte. Morgens gab es Kartoffel ohne Fett in der Pfanne gebraten. Ich rieche es heute noch und auch da nicht genug. Und jedes Mal, wenn die Mutter das auftischte, weinte sie. Und dann kamen die amerikanischen Care-Pakete. Unvergesslich. Liebesgabenpakete amerikanischer Christen. Auch ein Paket kam in unser Haus. Wir fielen drüber her, wie die Wölfe, rissen auf. Die 3 großen K. Kaffee, Kakao und Kaugummi. Wir wussten damals gar nicht, was Kaugummi ist. Wir dachten, das sei zum Fahrradfliegen. Aber inzwischen haben wir es ja gelernt. Aber außerdem war noch etwas dabei. Obendrauf lag ein neues Testament in Deutsch gedruckt. Während des Krieges. Für die Feinde in Deutsch gedruckt. Und dieses kleine Testament, die erste Seite war die Widmung. Und als Widmung stand Johannes 3,16, so hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das, und statt dem alle, waren Punkte und drunter stand, an dieser Stelle soll man seinen Namen eintragen. Ich als der bescheidenste von 6 riss mir dieses Testament unter den Nagel und schrieb dort mit Bleistift und Blockschrift dick ein, Konrad. Und dann habe ich gelesen, so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf das Konrad Eisler, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ich möchte Sie heute Abend ganz persönlich einladen, an dieser Stelle zum ersten Mal oder wieder, es könnte ja sein, dass der Name verblasst ist, Ihren Namen einzutragen. Und dann lesen Sie es noch einmal. Und dann buchstabieren Sie es. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das ich und du nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und noch eins. Und dann denken Sie an jene Person, die Ihnen auf den Geist geht. An die treuloseste Tomate in Ihrer Umgebung.
Und dann schreiben Sie die Namen auch ein. Und dann lesen Sie es noch einmal. Dass keiner verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Dass die weite Liebe unseres Herrn. Und diese Liebe ist eben heiß. Manche sagen, ach, Liebe macht doch nur verrückt und Liebe verdreht den Kopf und Liebe macht nur neugierig. In der Tat, so ist es. Liebe macht verrückt, aber nur so verrückt, dass nämlich der Schwerpunkt meines Lebens aus mir herausgerückt wird, ich einen neuen Mittelpunkt, nämlich diesen Herrn bekomme und ich im Magnetfeld seiner Liebe leben darf. Sicher wird, macht diese Liebe neugierig. Und ich sehe, will immer mehr wissen von diesem Herrn, der damals geboren, der durch diese Lande ging und der einmal wiederkommen wird. Doch wer den sieht, der kann nur eines sagen: Liebe, dir ergebe ich. Sie kennen eben die Titanic. Und dieses unsinkbare Schiff ist dann gesunken und viele Passagiere wurden in den Tod gerissen. Und am anderen Tag, nach dem Untergang, war in Liverpool etwas zu beobachten. Dort war die Reederei, die White Star Company. Und dort waren vor dem Büro links und rechts zwei große Tafeln aufgestellt. Auf der einen Tafel stand Known to be saved, bekannt als gerettet, und darunter Namen. Auf der anderen Seite stand Known to be lost, bekannt als verloren, und darunter standen Namen. Und vorne standen viele Menschen und suchten nach den Namen ihrer Angehörigen, gerettet oder verloren. Auf dem Schiff gab es drei Klassen, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Am Schluss gab es nur noch zwei Klassen, gerettet oder verloren. Wir leben in einer Multigesellschaft. In vielen Klassen und Rassen sind wir unterteilt, liebe Freunde. Am Schluss gibt es nur zwei Tafeln. Am Schluss gibt es nur zwei Klassen. Am Schluss gibt es nur eine Alternative. Entweder gerettet oder verloren. Ihr Name steht auf der Hausglocke, ist gut, können Freunde Sie finden. Ihr Name steht im Telefonbuch, das ist gut, da kann man Sie anrufen. Ihr Name steht auf dem Ausweis, das ist gut, dann kann man Sie identifizieren. Aber Ihr Name muss doch auf dieser Tafel stehen. Ihr Name muss auf der richtigen Tafel stehen. Wie die damals auf die richtige Seite kamen. Weil sie vielleicht gute Schwimmer waren. Weil sie sich über Wasser halten konnten. Weil sie das Ufer erkämpft haben. Ach nein, nichts von alledem. Einfach deshalb, weil es einen Retter gab, der kam und sie herausgerettet hat. Liebe Freunde, ich stelle mir einen vor, der dort im Wasser gerungen hat. Schwimmweste, es wurde immer kälter, spürte die Todesstarre. Und auf einmal erschien ein Boot. Ein Retter schaute über die Reling und streckte ihm beide Hände entgegen. Glauben Sie, dass der im Wasser Hängende gesagt hat, danke? Glauben Sie, dass der im Wasser Hängende gesagt hat, brauche ich nicht? Glauben Sie, dass der im Wasser Hängende gesagt hat, bin man's genug? Nein. Jeder streckte ihm seine Hände entgegen. Herr, Retter, rette mich. Wir schwimmen im Meer der Schuld und des Todes. Jeder von uns, ob jung oder alt, wir spüren letztlich den nahen Tod. Später oder früher. Und jetzt kommt einer, ein Retter. Er kommt nach Pforzheim. Er kommt in dieses Zelt. Er streckt seine Hände entgegen. Wollen Sie es ablehnen? Wollen Sie es nicht annehmen? Und sagen, Herr, reiße mich heraus, mich treulose Tomate.
rette mich.
Vielleicht tun Sie es heute Abend so. Ich werde jetzt gleich Sie alle bitten, sofern Sie es können, aufzustehen. Und dann werde ich die bitten, die heute Abend diesen Ruf gehört haben, die nicht verloren gehen wollen, auch das gibt es, die nicht verloren gehen wollen, dass die nach vorne kommen. Ein paar Seelsorgehelfer werden mit nach vorne kommen. Gleichsam diese Hand zu ergreifen, die sich ihnen entgegenstreckt, ist eine Hilfe, es ist ein Angebot. Es muss, man muss Ja sagen. Man kann es wieder sagen, wiederholten Male, aber ganz wichtig zum ersten Mal. Und deshalb wäre es schön, lassen Sie uns einige Zeit der Stille haben, indem wir beten, indem wir stehen und indem wir beten. Auch für die, die den Mut heute Abend haben, hierher zu kommen und sagen, dir will ich gehören, in Zeit und Ewigkeit. Wissen Sie, wenn ein Mensch hier zum Glauben kommt, dann ist's im Himmel Weihnachten. Lassen Sie heute Abend es im Himmel Weihnachten werden.